Einen wunderschönen guten Morgen heute Morgen. Schön, dass ihr da seid und auch diejenigen, die zum ersten Mal da sind, die uns besuchen. Es ist immer ein Privileg. Für mich ist es immer ein Privileg, Sonntagmorgen alles andere beiseite zu lassen und in das Haus Gottes zu kommen, mit anderen Glaubensgeschwistern zusammen Gott anzubeten, in seiner Gegenwart zu sein, einander zu treffen, zu begegnen. Also ich mache das ja schon seit 48 Jahren fast, aber es ist nie langweilig geworden. Ich liebe es, im Gottesdienst zu sein und mit Geschwistern zusammen Gott anzubeten. Und ja, schön, dass ihr da seid. Ich habe heute eine prophetische Botschaft, eine Botschaft, die jetzt nicht einfach eine Bibelauslegung wäre, keine Lehrpredigt, sondern ein Wort, was ich glaube, dass Gott zu uns als Gemeinde und auch zu jedem Einzelnen, der heute nicht zufällig hier ist, sondern von Gott geführt hierher gekommen ist. Diese Botschaft bekam ich letzten Sonntag, als Kerstin und ich eine junge Familie, ein junges Ehepaar besucht haben in unserer Gemeinde und gesehen haben, wie Gott diese Herzen bewegt, im Gebet aufzustehen, sich selbst dem Herrn zur Verfügung zu stellen und auch für die Gemeinde und die Dienste der Gemeinde zu beten. Und dann, als wir dann miteinander im Lobpreis im Gebet waren, hat Gott diese Bibelstelle, die wir gleich zusammen lesen werden, mir ins Herz gelegt. Und ich erlebe auch auf verschiedenen Ebenen in der Gemeinde, dass Gott einzelne Herzen und auch Gruppen und Gemeinschaften erweckt, dass Menschen bewegt von Gott, von Gottes Geist, beginnen, nicht so selbstzentriert bei sich selbst zu bleiben, sondern ihr Leben in den Dienst für Gott zu stellen. Und ich finde das ganz spannend. Christian, würdest du uns bitte die Textpassage einmal lesen und dann gehen wir da rein und hören, was Gott uns heute sagen möchte.
Ja, schönen guten Morgen zusammen. Es geht um die Textpassage 2. Könige 4. Elisa hilft einer armen Witwe. Eines Tages kam die Witwe eines Prophetenschülers zu Elisa und klagte: Mein Mann, dein Diener, ist tot. Du weißt, wie sehr er den Herrn geachtet hat. Doch jetzt kommt der Gläubiger und droht, meine beiden Söhne als Sklaven mitzunehmen. Was kann ich für dich tun? Fragte Elisa. Sag mir, was du noch im Haus hast. Deine Dienerin hat nichts mehr, nur einen Krug Öl, antwortete sie. Da befahl Elisa ihr: Geh und leih dir von deinen Freunden und Nachbarn so viele leere Krüge wie möglich. Dann geh mit deinen Söhnen in dein Haus und schließ die Tür hinter euch. Gieß das Öl in die Gefäße und stell sie beiseite, wenn sie voll sind. Sie tat, was er ihr befohlen hatte. Ihre Söhne brachten ihre leeren Gefäße und sie füllte eines nach dem anderen. Bald waren alle Behälter bis zum Rand gefüllt. Bring mir noch einen Krug, sagte sie zu einem ihrer Söhne. Es sind keine mehr da, antwortete er. Und in diesem Augenblick versiegte das Öl. Als sie hinkam und dem Mann Gottes erzählte, was geschehen war, sagte er zu ihr: Und nun verkauft das Öl und bezahl eure Schulden, und es wird noch genug für dich und deine Söhne zum Leben übrig bleiben.
Dankeschön. Soweit die Textpassage. Ich möchte die Botschaft so nennen, wenn wir das gleich an der Leinwand auch haben können: Gefäße für Gott. Oder wie du Teil von Gottes Wundern sein kannst. Wir gehen in diese Geschichte jetzt mal rein zusammen. Gleich der erste Vers beschreibt die Situation. Eines Tages kam die Witwe eines Prophetenschülers zu Elisa und klagte: Mein Mann, dein Diener, ist tot. Du weißt, wie sehr er den Herrn geachtet hat. Doch jetzt kommt der Gläubiger und droht, meine beiden Söhne als Sklaven mitzunehmen. Eine Tragödie. In einer Familie, die dem Herrn geweiht war, der Mann, der Vater der Familie, war ein Prophetenschüler bei Elisa, dem Propheten, dem großen Propheten der damaligen Zeit. Und er ist gestorben. Und nicht nur das, er hat auch noch Schulden hinterlassen. Und die arme Frau blieb mit ihren Söhnen auf sich selbst gestellt. Da gab es keine Sozialversicherung, die das irgendwie übernommen hätte, sondern die Konsequenz war, dass ihre Söhne ihr genommen werden und zu Sklaven gemacht werden. Vielleicht hat sie auch schon alles verkauft, was sie hatte, und sie war am Ende angekommen. Das Erste, was ich hier feststellen möchte, ist, dass offensichtlich auch Menschen, die dem Herrn treu dienen, die gottesfürchtig sind, wie dieser Prophetenschüler, in Nöte geraten können, Tragödien erleben, Krankheit, sogar Tod sie treffen kann. Und es ist nicht immer so, dass wenn du nur alles richtig machst, dann läuft alles glatt in deinem Leben. Es ist so, dass Gott die Sonne scheinen lässt über die Guten und die Bösen. Und nicht immer sieht man die Konsequenzen dessen, dass man Gott treu dient, sofort, sondern manchmal kann es auch sein, dass es gar nicht unsere persönliche Schuld ist, dass wir in eine Not hineingeraten, dass wir eine Tragödie erleben. Das Schlimmes passiert in unserem Leben. Das ist das Erste, was ich einfach auch mal uns zusprechen möchte. Wenn du durch Nöte und Schwierigkeiten gegangen bist oder aktuell Schwierigkeiten erlebst, das heißt nicht gleich, dass Gott dich verlassen hat. Das heißt nicht gleich, dass du etwas falsch gemacht hast. Sondern Gott ist mit dir in dieser Situation. Amen. Ich glaube, dass wir irgendwie manchmal so eine falsche Denke haben. Ich weiß gar nicht, woher wir das nehmen. Aber in der Bibel lesen wir, dass eine Zusage da ist, dass wir Bedrängnis und Not leiden werden. Auch wir als Kinder Gottes. Das ist eine Zusage Gottes, dass auch wir Schwierigkeiten haben werden. Es gibt nirgends eine Zusage, dass wir keine Probleme, keine Schwierigkeiten mehr haben werden. Wenn wir nur an Jesus Christus glauben, dass dann alles easy going ist. Das gibt's nicht zugesagt. Aber es gibt die Zusage, dass Jesus selbst gesagt hat, siehe, ich bin bei euch alle Tage bis ans Ende der Weltzeit. Das ist eine gewaltige Zusage. Amen. Er geht mit uns durch dick und dünn, durch Schwierigkeiten, durch Krisen, wenn wir wirtschaftliche Krisen haben, gesundheitliche Herausforderungen haben, Beziehungskrisen haben, was auch immer passiert, Gott ist da. Amen. So, und diese gute Frau kommt also zu Elisa und klagt ihm die Not. Noch ein Gedanken. Dinge, die in unser Leben kommen, auch herausfordernde, schwierige Dinge, Krisen, Notsituationen, können uns in zwei Richtungen immer bewegen. Entweder in Richtung von Enttäuschung, dass wir enttäuscht sind von Gott, dass er uns nicht davor bewahrt oder verschont hat, dass dies oder jenes passiert sind. Enttäuscht sind von der Gemeinde, enttäuscht vom Pastor, enttäuscht von dem Hausgruppenleiter oder wer auch immer irgendwie hätte doch besser für dich sorgen sollen. Enttäuscht von den eigenen Eltern vielleicht, enttäuscht von wem auch immer. Also, dass wir in eine Enttäuschung hineingeraten, das ist eine Möglichkeit. Und dann in entweder Selbstmitleid, ich armes, oder in Anklage, der oder der ist schuld daran. Dass wir in eine Isolation gehen und alleine mit unserem Problem bleiben. Dass wir versuchen, es selber irgendwie zu schaffen und dass wir uns schämen, dass es uns so schlecht geht, dass uns eine Not getroffen hat. Und das ist das, was der Teufel immer auch zum Ziel hat. Er ist gekommen, zu stehlen, zu schlachten, zu vernichten, zu isolieren. Er will kaputt machen. Wir haben einen Widersacher, das müssen wir auch wissen. Und er versucht alles dafür zu tun, dass unsere Beziehung mit Gott gestört wird, dass unsere Beziehung untereinander gestört wird, dass Enttäuschung da sind, dass wir letztendlich in Isolation und Anklage landen. Das ist die eine Möglichkeit. Und es gibt aber die andere Möglichkeit, dass gerade inmitten von Tragödien, Nöten, Herausforderungen, wir erst recht zu Gott in seine Arme rennen. Dass wir den Himmel bestürmen mit unseren Gebeten und sei es, dass wir einfach leer vor Gott sind und sagen, Gott, ich weiß nicht, aber ich hänge mich an dich. Ich verlasse mich jetzt nur noch auf dich und deine Gnade, dass wir erst recht die Gemeinde, den Gottesdienst, die Gemeinschaft der Gläubigen suchen, nicht vernachlässigen, sondern erst recht suchen, dass wir unser Vertrauen, so viel wir haben, unseren Glauben, so auf Gott setzen und ihm vertrauen, dass wir investieren, unseren Glauben, unser Vertrauen, aber auch das, was wir an Möglichkeiten haben, uns auch im Dienst investieren für Gott. Dass wir also erst recht zu Gott gehen. Diese zwei Optionen gibt es immer in unserem Leben. Und ich weiß nicht, ob die gute Witwe sofort die Option gewählt hat, näher zu Gott in seine Gegenwart und sich erst recht für Gott und sein Königreich zu investieren, oder ob sie vielleicht erstmal in eigener Kraft alles versucht hat und nun völlig erschöpft war, enttäuscht war. Ich weiß nicht, ob das irgendwie auch ein Vorwurf ist, den sie hier äußert. Mein Mann, dein Diener, ist tot. Und du weißt, wie gut er war und wie er dem Herrn gedient hat. Ich weiß nicht. Aber ich weiß, dass sie letztendlich das Richtige getan hat, dass sie zu dem Mann Gottes geht und dass sie ihre Hilfe nun von Gott erwartet. Und auch so in unserem Leben, auch wenn wir vielleicht erstmal in die falsche Richtung eingeschlagen haben und in eigener Kraft versucht haben, in Enttäuschung, in Selbstanklage und Anklage anderer, wie auch immer, aber doch irgendwann zu dem Punkt gekommen sind, uns zu besinnen und sagen, ach nee, das hilft mir auch nicht weiter. Ich muss zu Gott, in seine Nähe. Ich muss zurück in die Gemeinschaft der Gläubigen. Dann ist es richtig, dann ist da wirklich auch Lösung und Hilfe von Gott bereit für uns. So wie das für die gute Frau auch gewesen ist. Wir lesen den nächsten Vers. Und hier spricht Elisa und fragt diese Dame, was kann ich für dich tun? Fragte Elisa, sag mir doch, was du noch im Haus hast. Deine Dienerin hat nichts mehr, nur einen Krug Öl, antwortete sie. Also, was kann ich für dich tun? Das ist eine wichtige Frage. Und so ist auch Gott für uns da und er fragt uns, was kann ich für dich tun? Und dann beginnt er mit der Antwort und sagt, was hast du denn da? Und die Frau sagt, ja, eigentlich gar nichts. Und er sagt, ja, so außer, da gibt es noch so einen Ölkrug, so den kleinen letzten Rest. Das ist das Einzige, was ich habe. Du kannst nicht nichts haben. Irgendetwas hast du. Und ich finde das so spannend, dass Elisa nicht sagt, naja, du bist ja wirklich arm dran. Also du hast ja wirklich aber auch gar nichts. Und irgendwie, naja, das bewegt jetzt auch mein Herz. Irgendwie fühle ich mich auch schuldig. Das ist ja schließlich mein Schüler gewesen, der gestorben ist. Und ja, ich tue jetzt mal was aus Mitleid. nee, so reagiert nicht Elisa, sondern Elisa bezieht sie mit hinein und sagt, das, was du hast, schau, lass mal wegschauen vom Mangel, was du alles nicht hast, sondern lass mal auf das schauen, was du hast, auch wenn es nur ganz, ganz wenig ist. Und ich glaube, dass Gott uns das heute auch sagen möchte. Wir sind oft so schnell im Mangeldenken, was alles nicht ist, was alles nicht funktioniert, wo wir eine Not haben, wo wir hilflos dastehen. Und Gott will unseren Blick lenken auf das, was wir bei all dem immer noch haben. Wenn du Gesundheit hast, hast du etwas. Wenn du einen blauen Himmel über dir hast und kein Krieg um dich herum ist, dann hast du etwas ganz Besonderes. Wenn du ein Dach über dem Kopf hast, dann hast du etwas. Wenn du zu essen hast für heute, dann hast du etwas. Wenn du sogar ein Auto hast, dann hast du etwas. Wenn du Familie hast, dann hast du etwas. Wenn du Gemeinde hast, dann hast du etwas. Es kann nicht sein, dass du gar nichts hast. Lass uns rausgehen aus diesem Mangeldenken hin zu dem, dass wir dankbar erkennen, anerkennen, was wir trotz all dem, was wir uns noch wünschen würden, dennoch haben. Amen. Das ist, glaube ich, etwas Wichtiges, was Gott uns gerade in dieser Zeit ja auch sagen möchte. Gott beruft Menschen oft gerade dann, wenn sie sich so am Ende ihrer Kräfte, am Ende ihres Lateins befinden und sagen, ich brauche Gott. Ich habe eigentlich auch nichts groß zu geben, aber Herr, hier bin ich. Gebrauche mich so, wie ich bin, das, was ich habe. Bin nicht besonders begabt, nicht besonders talentiert, kann nicht gut reden, habe kein Geld, was ich groß investieren könnte. Ich kann mich einfach nur selbst bringen, so, wie ich bin und das, was ich habe. Gott beruft oft Menschen, gerade in Krisen und Herausforderungen ihres Lebens. Amen. Denk nicht, naja, wenn ich so wie der könnte oder das hätte, was der andere hat. Nein, nein, nein. Gott will dich so wie du bist, mit dem, was du hast und mit dem, was du nicht hast. Er will der Mittelpunkt deines Lebens sein, in deinen Schwächen und in deinen Stärken. Und ja, so spricht Elisa dann weiter zu dieser Witwe und sagt ihr, der nächste Vers. Da befahl Elisa ihr, geh und leih dir von deinen Freunden und Nachbarn so viele leere Krüge wie möglich. Dann geh mit deinen Söhnen in dein Haus und schließ die Tür hinter euch, gieß das Öl in die Gefäße und stell sie beiseite, wenn sie voll sind. Also, bleib nicht alleine, sondern nimm deine Söhne. Geht zusammen zu den Nachbarn, auch wenn das vielleicht peinlich erscheint. Ja, wie ist das? Soll ich jetzt zu den Nachbarn gehen und nach leeren Krügen fragen? Vielleicht fragen sie dann, wozu brauchst du leere Krüge? Ja, wir haben gehört, dass dein Mann gestorben ist und du hast eine Not. Lass uns die Krüge doch wenigstens füllen mit irgendwas. Nein, nein, ich brauche nicht gefüllt, einfach nur leere Krüge. Was hast du damit vor? Kann ich gerade auch nicht so genau sagen, aber darf ich mal ein paar leere Krüge von euch leihen? Ne? Also sie selbst, ihre Söhne, um die es auch geht, die ihr weggenommen werden sollen, werden zum Teil der Lösung. Die Nachbarn, vor denen sie sich vielleicht auch geschämt hat, wir wissen es nicht genau, werden Teil der Lösung. Die Lösung ist in der Gemeinschaft und die Lösung beginnt mit einem selbst. Gott will uns beteiligen für das Wunder des Übernatürlichen, was er bewirken möchte. Die übernatürlichen Wunder Gottes geschehen eben natürlich übernatürlich. Versteht ihr, was ich meine? Also das bisschen, was du hast, das ist nötig, damit es vermehrt werden kann, damit Gott damit Wunder tun kann. Jetzt soll sie das Wenige, was sie hat, auch noch in andere Krüge gießen. Sie soll das weitergeben. Sie soll es fließen lassen. Sie soll es investieren. Dabei hatte sie das Wunder ja noch nicht in der Hand. Gar keine Garantie, dass jetzt irgendwie ein Wunder passiert, dass Vermehrung des Öls passieren wird. Sie soll es einfach investieren. Ganz spannend. Und so auch in unserem Leben, gerade da, wo wir in Nöten, Herausforderungen sind, Tragödien erleben, du selbst bist Teil der Lösung. Gott wird nicht einfach nur schwupps übernatürlich irgendwas tun, sondern er wird mit dir partnern. Er will dich einbeziehen in die Wunder, die er tut. Wir haben gerade auch zu Beginn ein Zeugnis gehört, da ist jemand, die ihr Gefäß für Gott zur Verfügung gestellt hat und Gott hat erst das Gefäß selbst berührt und gefüllt und befähigt, um weiterzugeben. Gott will dich persönlich damit hineinnehmen in die Wunder, die er tun möchte. Ich finde das geradezu richtig, was wir zu Anfang dieser Energiekrise getan haben. Erinnert euch noch? Wir haben Kohle für Kohle gesammelt. Wir wissen selber nicht, wie dieser Winter für uns sein wird, ob wir genug Energie geliefert bekommen und auch nicht, wie wir das dann bezahlen können werden, wenn alles so viel teurer wird. Aber gerade dann war es, glaube ich, richtig, dass wir als Gemeinde gesagt haben, wir sammeln Kohle für Kohle. Also wir sammeln Geld, eine Missionskollekte, die wir nach Kasachstan schicken, damit sie es warm haben im Winter. Damit sie Kohle bekommen können und Gemeinde mit Wärme versorgt sein kann. Ich glaube, das sind die Glaubensschritte, zu denen Gott uns herausfordert und ermutigt, dass wir nicht ängstlich festhalten, das Wenige, was wir haben, sondern dass wir anfangen, das, was wir haben, zu teilen und dann kann Gott es auch vermehren. Gott sucht leere Gefäße. Gott braucht leere Gefäße, die er füllen kann mit seiner Gegenwart, mit seiner Herrlichkeit, mit seinem Salböl. Er will Wunder tun in unserem Leben, aber er braucht es, dass wir unsere Gefäße ihm bringen. Leere Gefäße. In der Bibel lesen wir im Neuen Testament, in 2. Korinther Kapitel 4, in den Versen 6 und 7, was es mit den Gefäßen auf sich hat. Denn derselbe Gott, der gesagt hat, aus der Finsternis soll Licht hervorstrahlen, er hat es auch in unseren Herzen hell werden lassen, sodass wir in der Person von Jesus Christus den vollen Glanz von Gottes Herrlichkeit erkennen. Wir allerdings sind für diesen kostbaren Schatz, der uns anvertraut ist, nur wie zerbrechliche Gefäße. Denn es soll deutlich werden, dass die alles überragende Kraft, die in unserem Leben wirksam ist, Gottes Kraft ist und nicht aus uns selbst kommt. Als Gott in unseren Herzen ein Licht angeknipst hat, als wir zu der Erkenntnis gekommen sind, dass wir Jesus und die Gnade Gottes, die Vergebung brauchen in unser Leben, als wir unser Herz für Gott geöffnet haben, hat Gott da einen Schatz hineingelegt. Ganz zu Beginn des Lobpreises hat Peter gesagt, Jesus, dieser Schatz bist du. Dieser Schatz ist Jesus selbst. Die Herrlichkeit Gottes, Christus in uns, die Hoffnung der Herrlichkeit, sagt Paulus an anderer Stelle. Und wir, unsere Herzen, unser Leben, unsere Körper, wir sind diese Gefäße, diese Krüge, die Gott füllen möchte mit seiner Gegenwart, mit seiner Herrlichkeit, mit seinem Licht, mit seiner Erkenntnis, mit den Wundern, die er vollbringt in unseren Herzen und dann auch durch uns, wenn wir diesen Schatz beginnen, mit anderen Menschen zu teilen und dieses Öl auszugießen, weiterzugeben. Amen. Du bist dieser Schatz, ein einfacher. Gott ist dieser Schatz in dir, Entschuldigung, aber du bist dieses Gefäß. Es sind zerbrechliche Gefäße, irdene Gefäße. Es kommt nicht auf die Herrlichkeit des Gefäßes an, sondern es kommt auf den Schatz in diesem Gefäß an. Ich glaube, dass Gott uns heute einlädt, dass wir unser Leben als ein Gefäß für ihn öffnen und zur Verfügung stellen. Dass wir sagen, Herr, hier bin ich. Leer, bedürftig und ich brauche dich. Ich brauche dein Salböl in meinem Leben. Das Öl steht für den Heiligen Geist. Ich brauche deinen Geist, der neues Leben in mir wirkt. Und Herr, hier bin ich. Ich habe nur wenig. Aber dieses Wenige will ich im Vertrauen dir geben. Ich will es investieren für dich und dein Königreich. Wir schauen uns in der Geschichte nochmal an, was die Frau dann getan hat. Sie tat, was er, also der Prophet Elisa, ihr befohlen hatte. Ihre Söhne brachten ihr leere Gefäße und sie füllte eines nach dem anderen. Bald waren alle Behälter bis zum Rand gefüllt. Bring mir noch einen Krug, sagte sie zu einem ihrer Söhne. Es sind keine mehr da, antwortete er. Und in diesem Augenblick versiegte das Öl. Sie fing an, einfach im Gehorsam, im Vertrauen auf Gott, das zu tun, was der Mann Gottes ihr gesagt hat. Dieses bisschen Öl, was sie hatte, auszugießen in diese Krüge. Und das Wunder geschah in dem Moment, wo sie es ausgegossen hat. Dass das Öl nicht aufgehört hat zu fließen, dass sich Krüge gefüllt haben. Der erste Krug wird voll und der ursprüngliche Krug wird trotzdem nicht leer. Was für ein Wunder. Der zweite Krug füllt sich und im eigentlichen Krug ist auch nicht weniger geworden. Und der dritte und der fünfte und der zehnte und vielleicht 20, vielleicht 30, 50, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall hat Gott das vermehrt, was sie ihm geben konnte. Und ich glaube, dass Gott das vermehren möchte, was wir ihm bereit sind zu geben. Was hast du, was du Gott zur Verfügung geben kannst? Im Gebetstreffen diesen Dienstag haben wir aus Offenbarung Kapitel 5 die Stelle gelesen, wo geschrieben steht, dass Gott unsere Gebete in goldenen Schalen sammelt. Und von da aus auch Erhörung des Gebets schenkt. Unsere Gebete können dieses bisschen Öl sein, was wir haben, was wir Gott wiederum geben. Und er schenkt Antworten und er bewirkt Wunder durch unsere Gebete, auch wenn sie uns noch so schwach erscheinen. Unsere Zeit, wenn wir sie für Gott investieren und im Namen Gottes auch für unseren Nächsten, dann ist es etwas, was Gott mehren kann und segnen kann und gebrauchen kann zu seiner Ehre. Unser Geld, wenn wir es richtig verwalten, zur Ehre Gottes und Gott fragen und sagen, ich bin nur Verwalter, alles ist dein, was ich habe, es gehört mir gar nicht. Gott, aber wie möchtest du, dass ich es verwalte? Und wenn wir mit unserem Geld so haushalten, dass wir geben für Gottes Sache, dass uns die Sache Gottes wichtig ist, egal ob es Gemeinde, Mission oder Menschen, die Gott uns in den Weg stellt, die wir segnen sollen. Gott kann es gebrauchen, Gott kann es vermehren. Wenn wir Gaben haben, dass wir sie in den Dienst Gottes stellen, ob das Musik ist, ob es im Kinderdienst ist, ob es im Kaffeedienst ist, Gastfreundschaft, im Ordnerdienst, in einer Kleingruppe, praktische Dienste. Vor einer Woche haben einige den Hof wieder auf Vordermann gebracht und einen Gartenschnitt gemacht hat. Egal was wir aus Liebe und im Vertrauen Gott geben, er kann es segnen und er kann es vermehren. Wenn wir ein Dach über dem Kopf haben und wir laden Menschen ein zu uns nach Hause, die vielleicht einsam und allein sind, dann ist es etwas, was wir Gott geben und er kann es gebrauchen und er kann es vermehren. Wenn wir ein Auto haben und das Auto nicht nur uns selbst dient, sondern dass wir es auch in den Dienst für Gott stellen, da wo Gott uns Gelegenheit gibt, dann kann Gott das vermehren. Wenn wir unser Haus öffnen und eine Kleingruppe in unserem Haus stattfindet, ein Hauskreis, dann ist es auch ein Gefäß, was wir so rausstellen, Gott zur Verfügung geben und er kann es füllen mit seinem Salböl. Er wird das nehmen, das bisschen, was wir haben, und er wird es mehren. Amen. Wenn ich an unsere Gemeindegeschichte denke, so in dieser Woche habe ich dann so dran gedacht, also eigentlich, unsere ganze Geschichte ist voller Wunder. Und auch die persönliche Geschichte, die ich und Kerstin und wir als Familie erlebt haben. Und ich bin sicher, jeder hätte ganz viel zu berichten. Wir haben im Jahr 2000 mit ein paar Leuten angefangen. Also nicht ganz ein paar, wir waren, glaube ich, so ungefähr 10 Erwachsene und dann vielleicht fast so viele Kinder auch. Und wir haben uns getroffen im Wohnzimmer und wir hatten gar nicht vor, Gemeinde zu werden, sondern wir suchten Anschluss an einer bestehenden Gemeinde. Und dann hat ein Gemeindeleiter einer Gemeinde, wo wir Anschluss gesucht haben, zu uns gesagt, ihr erreicht Menschen, die andere nicht erreichen. Gott hat euch was Spezielles gegeben, ein Schlüssel zu den Herzen der Menschen. Betet doch mal darüber, ob Gott nicht mit euch eine neue Gemeinde in dieser Stadt beginnen möchte. Und wir hatten uns überhaupt nicht dazu fähig gefühlt, hatten das überhaupt nicht vor. Aber weil er das so gesagt hat, haben wir gesagt, na gut, wir werden darüber beten. Und wir haben das getan als Gruppe und in dieser Zeit so eine Gewissheit bekommen, dass wir es zumindest versuchen sollten. Wir haben dieses Gefäß, diese Gemeinschaft so Gott zur Verfügung gestellt und Gott hat angefangen zu segnen und zu mehren. Innerhalb von kurzer Zeit waren wir 30 Leute. Kerstin und ich hatten ganz andere Pläne. Wir wollten zur Bibelschule, um dann in die Mission zu gehen. Nach Kasachstan, wir hatten schon Vorstellungen, was wir vorhaben. Aber nun hatten wir eine Gruppe von Leuten und eine Gemeindegründung gerade am Start. Und es war immer und immer wieder so, dass wir das Wenige, was wir hatten, Gott gegeben haben. Wir sind entdeckt worden, wir haben nicht mal selber gesucht. Und der Leiter der Stadtmission, was später Bielefelder Tisch wurde, kam auf uns zu und hat gesagt, wir haben mitbekommen, dass ihr gerade dabei seid, eine kleine Gemeinde zu gründen und ihr trefft euch im Wohnzimmer. Wenn ihr wollt, ihr könnt unsere Räume haben. So, okay. Ja, finden wir gut, wir brauchen Räume. Und so war es der nächste Schritt bei der Stadtmission. Und dann war es der nächste Schritt in der Stadtarmee, in der Heilsarmee, Entschuldigung. Und 2002 hatten wir schon unser erstes Gemeindegebäude. Eigentlich undenkbar. Wir waren wenige Leute, also Erwachsene und Kinder zusammen. Gerade mal 30 Leute. Und soweit ich weiß, hatten nur 3 Leute einen festen Arbeitsplatz. Die anderen waren arbeitslos, arbeitssuchend, irgendwie so, ne? Also undenkbar, dass man da einen Kredit bekommt, um ein Gemeindehaus zu kaufen. Aber weil jeder bereit war, das, was er zur Verfügung hat, bereitzustellen und sei es die eigenen Häuser als Garantie anzubieten, hat Gott das gesegnet und die Bank uns das Geld gegeben. Und so sind wir 2002 in das Gemeindehaus in der Flensburger Straße eingezogen. Und es hat nicht lange gedauert, dann wurde dieses Gemeindehaus, was 100, 120 Leute fassen konnte, zu klein für uns. Und wir waren 2007 schon vor dem nächsten Problem. Ein eigentlich gutes Problem. Aber dann war auch die Frage, so begnügen wir uns mit dem, was da ist, oder will Gott mehr für uns? Und wir haben angefangen, nach einem größeren Gebäude zu suchen und haben dann dieses Gemeindezentrum, was vorher Industrie war, gefunden. Und es war weit über dem, dass wir uns jemals leisten könnten. Wir haben ja das kleine Gemeindehaus noch gar nicht abbezahlt. Und dann waren wieder Geschwister bereit, das bisschen, was sie haben, einfach jeder das anzubieten, was sie haben. Und ich bin damit zum Makler gegangen und habe mich gefühlt wie so ein Junge, der sein letztes Kleingeld zusammengekratzt hat und das reicht gerade mal für eine Kugel Eis. Und er geht in die Eisdiele und will das schönste Eis serviert bekommen. Also so habe ich dann mit dem Makler geredet und ihm gesagt, also müssen wir kaufen das. Wir müssen aber die Summe reduzieren um 200.000 runter. Eine Million können wir nicht zahlen, aber 800.000 können wir zahlen. Wie viel haben sie denn? Wir haben nichts. Aber wir haben einen großen Gott. Und er hat gesagt, 800.000 geht. Und der Makler hat mich angeschaut wie ein, ich weiß nicht, wie sagt man? Wie ein Auto. Aber irgendwie, wir hatten schon öfter miteinander geredet und er sagt einfach, okay, ihr Wort in Gottes Ohr. Ich rede mit dem Verkäufer, aber ich glaube nicht, dass es aufgeht. Ja doch, machen Sie bitte. So, und dann hat er verhandelt und der Verkäufer hat zugesagt, aber wir hatten immer noch kein Geld. Und dann hatten wir den Banker hier und mussten darstellen, wie das denn zu finanzieren wäre. Und wir haben schon irgendwie ein Konzept geschrieben. Wisst ihr, was er gemacht hat? Er hat das einfach beiseite geschoben und hat gesagt, Herr Zellmer, erzählen Sie mir Ihre Vision. Das alles interessiert mich gar nicht. Und dann war ich natürlich in meinem Element und habe erzählt, was hier alles passieren wird und wie das Ganze funktionieren wird und sich finanzieren wird und. Und er hat dann gesagt, ich weiß nicht warum, aber wir machen das jetzt einfach mal. Und es hat funktioniert, preis dem Herrn. Amen. Und wenn ich daran denke, diese Schritte, die wir getan haben als Gemeinde, es war immer so, dass wir nur ein wenig hatten, aber dass wir es Gott zur Verfügung gestellt haben. 2015 war eine große Flüchtlingswelle gerade im Anmarsch. Und wir hatten ja gar nichts. Wir hatten niemanden, der Persisch spricht, niemanden, der Arabisch spricht, keine Transportmöglichkeiten. Und wir fingen an, im Leitungsteam zuerst auch dafür zu beten und in Gesprächen mit Einzelnen, was ist unser Part an dieser sogenannten Flüchtlingskrise? Ist es vielleicht auch eine Chance? Will Gott uns da irgendwie gebrauchen? Wir wussten nicht. Wir wussten auch nicht, was wir anzubieten haben. Und dann rief ein Mitarbeiter aus einer Flüchtlingsunterkunft an und sagte, ihr heißt ja Christus für alle. Und hier gibt es viele Menschen, die würden gerne einen Gottesdienst besuchen. Könnt ihr mal vorbeikommen und Leute einfach mal abholen? So, wow, okay, das ist eine steile Vorlage. Okay, ich bin sofort hingefahren, habe einen Mitarbeiter noch mitgenommen. Und wir haben gesagt, wir wissen nicht, wie das gehen soll, aber wir versuchen es einfach mal. Und wir haben dann den Sonntag Leute abgeholt mit privaten Fahrzeugen. Dann waren 20 neue Leute hier und wir wussten gar nicht, wie wir übersetzen werden. Und gerade an dem Sonntag war ein Missionsleiter aus USA da, der zufälligerweise Arabisch sprach. Und er hat dann für die Arabischsprachigen übersetzt. Jemand anders von den Leuten hat für die Persischsprachigen übersetzt, war selber noch nicht mal gläubig. Und es hat einfach mal so angefangen. Und wir hatten keine Transportmöglichkeiten. Gott hat uns einen Gemeindebulli geschenkt durch eine Stiftung. Und wir haben in den Jahren danach mehr als 300 Menschen zum Glauben an Jesus Christus führen dürfen. Sie waren im Glaubensgrundkurs bei uns, sie wurden hier getauft. Viele von ihnen sind jetzt transferiert in verschiedene Orte in ganz Nordrhein-Westfalen. Wir wissen nicht genau, was davon nachhaltig geblieben ist, aber wir wissen, dass Menschen hier Jesus begegnet sind. Amen. Und das, weil wir nicht gesagt haben, wir fühlen uns nicht dafür qualifiziert. Wir haben auch nichts, was wir anbieten könnten, sondern indem wir darauf reagiert haben und einfach nur das bisschen, was wir hatten, gegeben haben und diese leeren Krüge rausgestellt haben. Und ich glaube, dass Gott auch weiter mit uns als ganze Gemeinde und mit jedem persönlich Geschichte schreiben möchte. Und es braucht nicht, dass wir alles haben und dass wir die Ahnung haben, wie alles funktioniert, sondern was Gott will, ist, dass wir eine Bereitschaft mitbringen, dass er Wunder tun darf in unserer Mitte. Du und ich, wir dürfen teilhaben an den Wundern, die Gott tun möchte, in unserem persönlichen Leben und auch im Leben unserer Gemeinde. Amen. Möchtest du deinen Krug Gott hinbringen und sagen, hier, ich bin leer, ich bin hilflos, ich bin bankrott. Ich brauche, dass du ein Wunder tust. Willst du das bisschen, was du hast, Gott zur Verfügung stellen, damit er es mehren kann? Oder willst du festhalten und deine Sicherheit darin suchen, dass du vorgesorgt hast? Schaut mal, was weiter passiert ist. Und wir kommen auch schon gleich zum Abschluss der Botschaft. 2. Könige 4, dann die nächsten Verse. Vers 7 ist das. Als sie hinkam und dem Mann Gottes erzählte, was geschehen war, sagte er nur: Nun verkauft das Öl und bezahlt eure Schulden. Und es wird noch genug für dich und deine Söhne zum Leben übrig bleiben. Schaut mal, Gott hat nicht gerade eben mal so aus der Patsche rausgeholfen, sondern Gott gibt mehr als genug. Gott sagt, du wirst genug haben für dich und deine Söhne, dass du noch genug übrig hast zum Leben. Und das ist das, was Gott tun möchte. Er möchte uns mehr als genug geben. Er möchte uns heute befreien vom Mangeldenken, was wir alles nicht haben, wo wir hilflos sind. Er möchte uns zeigen, was wir alles haben. Und er ruft uns, er lädt uns ein, dass wir im Vertrauen auf ihn das geben, das investieren, was wir haben, damit er es mehren kann. Macht das Reich Gottes zu eurem wichtigsten Anliegen. Lebt in Gottes Gerechtigkeit und er wird euch all das geben, was ihr braucht. Amen. Gott will gar nicht, dass wir Selbstversorger sind. Er will unser Versorger sein. Er will dieses Wenige, was wir haben, nehmen und mehren. Lasst uns doch das Reich Gottes zur wichtigsten Priorität unseres Lebens machen. Und eine letzte Bibelstelle, eine ganz starke Zusage, Verheißung Gottes. Durch die mächtige Kraft, die in uns wirkt, kann Gott unendlich viel mehr tun, als wir je bitten oder uns auch nur hoffen würden. Diese Frau hat wahrscheinlich nicht zu hoffen gewagt, dass sie nicht nur die Schulden gedeckt bekommt, sondern dass sie auch noch genug zum Leben haben wird. Sie hat vielleicht eine milde Gabe erwartet, irgendwie, dass irgendwie ein bisschen Hilfe kommt. Aber weil sie bereit war, auf das Wort Gottes zu hören, auf das, was der Mann Gottes ihr gesagt hat, weil sie bereit war, sich einzubringen und das, was wenige, was sie hatte, hinzugeben, hat Gott sie mächtig gesegnet und mehr als das, was sie zu hoffen gewagt hat. So ist Gott. Ich möchte uns heute Morgen einladen, dass wir in eine Zeit der Anbetung jetzt nochmal einsteigen.